Guten Morgen, Matthias, ich danke dir für die nette Begrüßung, euch danke ich für die tollen Lieder. Wenn ihr ab jetzt nichts mehr mitnehmt, der Inhalt der Lieder, der war schon klasse, da hat man viel nach Hause zu nehmen. Ich bin seit 31 Jahren Mitglied der FEG Hoffenheim mit meiner Frau Susi. Von daher haben wir so ein bisschen auch die Gründung eurer Gemeinde, der FEG Bad Rappenau, miterlebt und in den letzten Jahren darf ich so ungefähr einmal im Jahr bei euch predigen. Und es ist schon interessant, wir haben eben überlegt, in wie vielen verschiedenen Räumen wart ihr. Seit der Gründung sind 5, 6 oder 7, je nachdem, ob man dann den Park und so mitzählt. Also wenn ich einmal im Jahr komme, ist das fast so, dass ich mehr oder weniger jedes Jahr in einem neuen Raum bin. Aber jetzt habt ihr, glaube ich, einen 3-Jahres-Vertrag. Das ist schön. Ich freue mich, welche Gemeinde hat schon eine Kegelbahn, eine Theke. Das ist echt cool und es ist sehr, sehr schön. Ich gehöre ja, wie der Matthias gesagt hat, genauso wie Friedhelm und Christine Czerny zur DMG und ihr werdet sicher versorgt von den beiden mit DMG-Materialien. Deswegen habe ich nicht viel mitgebracht, außer einer ganz neuen Zeitung, die ist speziell für Jugendliche, geht doch, heißt das. Die wurde für letztes Wochenende gedruckt. Da waren ungefähr 5000 Jugendliche und junge Erwachsene zusammen in Stuttgart bei der Jumiko. Und vielleicht nehmt ihr euch so eine mit, auch wenn ihr nicht mehr Jugendliche oder junge Erwachsene seid. Ja, 15 Tage sind schon wieder rum vom neuen Jahr. Wie hat euer neues Jahr begonnen? Wäre jetzt eine Gelegenheit, sich im Kreis zu setzen und darüber zu sprechen. Da gäbe es wahrscheinlich schon manches zu erzählen bei einem Jahreswechsel, aber auch wenn man mal wieder in ein neues Gebäude einzieht und das renoviert, dann ist so eine Chance, dass man kurz Rückblick hält und auch Ausblick, was hat es gebracht und was scheint vergeblich. Andere Zeiten, wo man sowas macht, sind Krisenzeiten, wenn man vielleicht mal länger krankgeschrieben oder arbeitslos ist, Umbrüche im Leben, Scheidung, die Kinder verlassen das Haus, Umzüge, meine Frau und ich, so ist das bei den meisten Missionaren, wir waren früher Missionare in Frankreich, sind in den ersten 10 Ehejahren 10-mal umgezogen. Es war für mich schwer, weil meine Frau hat mich immer zu Recht gezwungen, viel wegzuschmeißen. Das war gut für mich, 10-mal viel wegzuschmeißen, aber das war auch viel und manchmal hat man nicht mal Zeit, kurz anzuhalten, zu sagen, was war jetzt eigentlich gut und was wollen wir am nächsten Ort anders oder besser machen. Solche Neuanfänge kennt ihr alle. Und dann fragen wir uns, was bleibt von der vergangenen Etappe? Was bleibt von unserer Gemeinde aus all den verschiedenen Etappen, wo wir schon in anderen Räumen waren, in Bad Rappenau und Umgebung? Was war der Mühe wert? War es das überhaupt wert? Was war vergeblich? Der Matthias hat das Thema schon angesprochen. Bleibt überhaupt etwas davon? Solche Fragen stellen wir uns zum Beispiel, wenn wir als Eltern langsam ein näheres Nest haben. Bei uns ist das so. Wir haben 4 erwachsene Kinder von 23 bis 31 Jahren. Vorhin haben wir gehört, wie viel Mühe das für eine Mutter, einen Vater macht, Kinder großzuziehen. Wir haben jetzt gerade eine Enkelin, die ist 3 Monate alt. Und wenn dann die Kinder aus dem Haus gehen, und so ist es Gott sei Dank nicht bei uns, man geht vielleicht im Streit oder manche haben mit ihren Kindern gar keinen Kontakt mehr, dann fragt man sich, war das alles umsonst? Oder wenn wir einen Job lange gemacht haben und in einen anderen Arbeit wechseln oder sogar arbeitslos sind, dann fragen wir uns, wir haben es eben gehört, war es der Mühe wert, dass ich meine Familie vernachlässigt habe, meine Gesundheit ruiniert habe für diesen Job? Vielleicht habt ihr auch lange Jahre in der Gemeinde eine Aufgabe gemacht, hier gesungen oder etwas schön dekoriert und gebt sie jetzt ab und fragt euch, was ist dabei rausgekommen? Hat mir eigentlich mal einer gedankt? Hat das überhaupt mal einer gesehen? Oder am Ende der Schule, des Studiums, der Ausbildung, wo man sich gequält hat, fragt man sich, war es das? Was bleibt davon? Hat es sich gelohnt, dass ich einige Jahre meines Lebens dafür geopfert habe? Die Antwort auf diese Frage kann darüber entscheiden, ob ich den Mut verliere oder ob ich hoffnungsvoll nach vorne gehe. Sie kann beeinflussen, ob wir für ein neues Jahr, einen neuen Lebensabschnitt, eine neue Situation Kraft haben oder schon im Voraus den Kopf in den Sand stecken. Das ist alles jetzt leicht gesagt, aber wo ist der Knackpunkt? Woran entscheidet sich, ob etwas der Mühe wert ist oder ob mein Einsatz vergeblich war? Entscheidet sich's an der Intensität, mit der ich gearbeitet habe, so nach dem Motto, er hat sich stets bemüht, auch wenn nichts rausgekommen ist? Entscheidet sich's an der Anerkennung, die ich bekommen habe, oder der Ernsthaftigkeit, mit der ich vorgegangen bin, nach dem Motto, in die falsche Richtung, aber dafür doppelt so schnell? Oder am Gehalt, das ich bekommen habe, an den Noten, die ich mitgenommen habe, an den Titeln, die vielleicht sogar jetzt vor meinem Namen stehen? Ich habe mir so viel Mühe gegeben in der Schule und beim Studium, aber meint ihr, seitdem hätte mal jemand gefragt, was hattest du eigentlich für ein Zeugnis? Das verstaubt. Ich glaube, bei den Umzügen habe ich es nicht weggeschmissen, aber es interessiert kein Mensch mehr. Wen interessieren noch meine Noten, mein Einsatz, die Anerkennung von damals, die guten Worte beim Abschied vielleicht? Was ist der Mühe wert, was ist nicht vergeblich? Anerkennung, Lob, Noten oder Titel entscheiden nicht darüber, ob etwas langfristig bleibt oder nicht vergeblich wird. Die einzige Frage ist, bei allem, was wir tun in unserem Leben, für wen wurde es getan? Nein, das ist falsch. Nicht für wen, sondern in wem. Dazu lese ich den Predigttext. Ich habe mal heute keine Folien, die Predigt wurde erst heute Nacht fertig, ist von daher noch ganz frisch genäht und die Folien müsst ihr euch dazu denken. Oder ganz oldschool, ihr schlagt einfach eure Bibeln auf. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. 1. Korinther 15, ganz am Schluss. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum seid fest, unbeweglich und überströmend in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Stellt euch vor, ihr sagt euren Kindern so das Wichtigste überhaupt, was ihr ihnen weitergeben wollt, so bevor sie dann in die weite Welt ziehen. Und dann sagt ihr euren letzten Satz. Da hebt ihr wahrscheinlich alles auf, was euch so abschließend zusammenfassend wichtig ist. Und dieses Kapitel 1. Korinther 15 ist eins der zentralen im zweiten Teil der Bibel vom Neuen Testament. Da zeigt Paulus, er beweist es regelrecht, dass Jesus, nachdem er gestorben ist, für unsere Sünden auch auferstanden ist. Er beweist es, indem er sagt, da gibt es noch mehr als 500 Leute, die ihr alle fragen könnt, die ihm begegnet sind. Er zeigt, was die Auferstehung für uns bedeutet, nämlich dass die, die an Jesus glauben, auch auferstehen werden und bei Jesus sein werden. Und dann zum Schluss sagt er etwas, was das alles zusammenfasst. Hier finden wir die Antwort auf die Frage, was macht wirklich Sinn, was bleibt und ist nicht vergeblich. Es ist nicht die beste Note, nicht das höchste Gehalt, nicht die größte Anstrengung. Hier steht es in Vers 58, eure Arbeit, hier steht im Griechischen eigentlich das Wort Mühe, der Matthias hat es hier sehr schön mit vielen Worten umschrieben, Mühe, ich will nicht sagen Sklavendienst, aber eure Anstrengung ist nicht vergeblich in dem Herrn. Es gibt nur ein Kriterium, damit etwas, was wir tun, bleibt, ist es in Jesus getan worden. Ihr sagt, aha, ist es für Jesus getan worden? Nein, ist es in Jesus getan worden? Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, das ist Haarspalterei. Aber ich versuche es mal zu erklären. Ich kann heute für Jesus in den Gottesdienst gehen, nach dem Motto, der Jesus soll wirklich dankbar sein, dass ich bei dem Wetter mich so früh aufmache, nicht ausschlafe und für ihn in den Gottesdienst komme. Dafür soll er auch die nächsten 3 Wochen die Augen zudrücken, wenn ich im Bett bleibe. Ich kann heute für Jesus eine Kollekte geben nach dem Motto, dafür muss er mir jetzt aber sehr lange dankbar sein und mich ganz reich beschenken mit ganz viel Geld. Ich habe ihm heute ja was gegeben. Ich kann für Jesus Gutes tun, wenigstens einer setzt sich für die anderen ein, denke ich mir, dann da müsste Jesus doch glücklich sein und mir ganz viel schenken in meinem Leben. Ich kann viele Dinge für Gott tun und doch nicht in Jesus tun. In Matthäus 25 gibt es die erschreckende Stelle, wo Jesus erzählt, wie es eines Tages sein wird. Das sind die Menschen, die sagen, Jesus, wir haben das für dich getan und das und das und das. Siehst du das nicht? Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. In 1. Korinther 13 wird meist bei Hochzeiten gelesen, das Hohelied der Liebe, steht, dass man Berge versetzen könnte, wenn es ohne Liebe geschieht, ist es nichts wert, hat es nicht Bestand. Und in Johannes 15, Vers 5b sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Stimmt doch gar nicht. Die meisten Menschen in dieser Welt tun jeden Tag von morgens bis abends Dinge ohne Jesus und viele tun sie sogar recht gut. Aber von unserer Fragestellung her, was bleibt, was hat Ewigkeitswert, ist alles, was ohne Jesus getan hat, vergänglich. Und Jesus sagt später, ich kenne dich nicht. Wenn das so ist, wie geht das in Jesus sein? Ich kann doch nicht in einem Menschen sein, der außerhalb von mir selbst ist. Und ich kann doch auch nicht in einem Menschen sein, der gestorben ist wie Jesus. Ja, das kann ich nicht, aber Jesus ist kein Mensch und Jesus ist nicht tot. Er lebt, er ist auferstanden, darum geht es ja in dem ganzen Kapitel. Deswegen beginnt der letzte Vers in diesem wichtigen Kapitel mit dem Wort, wer kann es gerade mal nachschauen, Vers 58. Darum, weil Jesus auferstanden ist, Vers 1 bis 56, weil Vers 57 Gott uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus, darum Vers 58. Es ist unmöglich, in Jesus zu sein, wenn er nicht leben würde. Und weil Jesus für uns gestorben ist, weil er auferstanden ist und lebt, will er in uns leben. Viele von euch kennen das Bild, das Jesus selbst gebraucht in Offenbarung 3, Vers 20. Ich gestehe, der Kontext ist, dass er eigentlich das hier zu Christen sagt, aber wir benutzen es auch oft und ich halte das für legitim, um zu zeigen, wie Jesus vor der Haustür von uns Menschen steht, solange wir ihm noch nicht aufgemacht haben. Da sagt er, Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür. Hier gibt es ja jede Menge Türen bei euch im Haus, kann man sich gut vorstellen. Und klopfe an. Jesus drängt sich nie auf. Jesus kommt nie gewaltsam. Jesus will gebeten sein. Wir sehen ja gerade jeden Tag die Bilder von Lützerath. Das geht alles mit Kampf und das ist bei Jesus nicht so. Jesus kommt nicht, wenn du nicht willst. Und du bist auch kein Christ, weil du in Deutschland geboren bist und vielleicht getauft bist und irgendein Unterlagen steht, du wärst Christ. Das würde der Bibel widersprechen. Christ ist der, der zu Christus sagt, ich höre, dass du klopfst, bitte komm rein. Und wer nicht sagt, bitte komm rein, der hat Christus nicht in sich. Jesus kann nur in denen leben, die sagen, herein, oder die so schwach sind, dass sie es kaum laut rufen können. Er hört auch unsere Gedanken. Hast du das schon ganz bewusst getan? Wenn ja, da gibt es gar keinen Zweifel, wenn ja, könntest du sofort hier nach vorne kommen und sagen, ja, das war so und so in meinem Leben. Wenn nein, wenn du nicht sicher bist, dann lass Jesus heute in dein Leben rein. Wie geht das? Indem ich zum einen meine Schuld erkenne, dass er nämlich bisher draußen stand. Die Schuld meines Lebens ist nicht, dass ich zu viel Schokolade gegessen habe und dass ich schon mal über jemand was Böses gedacht habe, sondern die Schuld, die Zielverfehlung meines Lebens ist, dass der Herr dieser Welt, der auferstandene Christus, vor meiner Tür meines Lebens übertragen gesagt, steht und klopft seit meiner Geburt und ich will es nicht hören und ich höre nicht hin oder ich sage nichts, das bedeutet Nein. Und dann müssen wir im Gebet unsere Schuld bekennen, die die Folge daraus ist. Da gibt es sehr viele Dinge, die jeder von uns weiß. Und das Schöne finde ich, dass in 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns alle Schuld vergibt. Das hat mich mal sehr beruhigt, weil ich weiß doch gar nicht alles, was ich schon falsch gemacht habe seit dem 11. November 1961. Vielleicht habe ich meine Mutter sogar getreten, noch vor meiner Geburt. Ich weiß doch nicht all meine Dinge, die ich angestellt habe. Aber wenn ich alle Schuld, die ich weiß, bekenne, dann vergibt mir Jesus alle Schuld, auch die unbekannten und unbewussten Sünden. Und dann, das vergessen viele, dann lade Jesus in dein Leben ein, dann sag, oder sag bitte, komm herein oder mach die Tür auf. Wenn jemand meine Stimme hört, und öffnet die Tür, zu dem werde ich kommen und Gemeinschaft mit ihm halten. Kennen wir den Bibelvers, alles klar? Das ist das größte Wunder der ganzen Welt, dass der lebendige Gott sich so demütigt vor meiner Tür steht, vielleicht schon 50, 60, 70 Jahre in deinem Leben und immer noch wartet, dass ich auftue. Und wenn ich Ja sage, kommt er nicht mit Vorwürfen, sondern will Gemeinschaft mit mir halten. Das ist der lebendige Gott, der in unser Leben kommt. Dann lebt Jesus in dir und du in ihn. In Galater 2, Vers 20, auch von Paulus wird das so beschrieben, ich lebe, doch nun nicht ich, denn Christus lebt in mir. Das bedeutet in Christus. Die meisten von uns haben Jesus schon eingeladen, vermute ich. Aber ich bin ziemlich sicher, noch nicht alle. Aber auch denen, die ihn schon eingeladen haben, die frage ich, bedeutet das, dass dann automatisch alles, was ich tue, in Jesus ist? Nun ist interessant, dass auch Leute, die Jesus schon folgen, immer wieder dazu ermutigt werden und Paulus erklärt, wie das geht. Man scheint es vergessen zu können. In Kolosser 3, Vers 17 steht, alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, die Musik, die Fahrt zum Gottesdienst, die Fahrt zur Arbeit morgen früh, das Mittagessen, der Anruf bei einer Freundin, alles, was er tut mit Worten oder Taten, das tut alles, wer weiß, wie es weitergeht, im Namen des Herrn Jesus. Was bedeutet das? Wir haben ja als DMG viele internationale Partner und viele unserer Geschwister in der angelsächsischen Welt beenden jedes Gebet so, in the name of Jesus, Amen. Hat mich immer beeindruckt, früher bei Einsätzen und ist ganz bestimmt nicht falsch, aber es meint keine Formel, wenn ich sage, im Namen Jesu ist es noch nicht lange nicht sicher, dass es im Namen Jesu ist. Hier in Kolosser 3, der ganze Zusammenhang zeigt, was es heißt, alles für Jesus zu tun. Der Vers davor, Kolosser 3, Vers 16, steht, lasst das Wort seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Ich kann nicht in Jesus leben und Dinge in ihm tun, wenn sein Wort für mich keine Bedeutung hat. Wenn sein Wort für mich nicht Gottes Wort ist, wenn sein Wort mich nicht prägt, weil nur daher weiß ich doch, was er will. Und eine andere Voraussetzung ist in Vers 1 vom gleichen Kapitel Kolosser 3, da steht, wenn ihr mit Jesus auferstanden seid, dann streckt euch nach dem aus, was ihm gehört, nach seinem Reich. Also in Jesus zu leben und alles, was ich tue, für und in seinem Namen zu tun, bedeutet, es soll uns um ihn, um seine Sache, um seine Ehre und sein Reich gehen. Hand aufs Herz. Geht es mir darum? Beschäftigt mich das überhaupt? Kreisen darum meine Gedanken und Wünsche? Das Wort Gottes soll uns erfüllen, prägen und in unseren Entscheidungen leiten. Auch da Frage, beschäftigt mich das Wort Gottes, die Bibel überhaupt? Gibt es irgendwas, worüber ich gerade nachdenke in Bezug aufs Wort Gottes? Will ich das Wort Gottes immer besser kennenlernen und danach handeln? Ringe ich darum? Wie kann ich so ein Christ werden, der wirklich in Jesus bleibt und in Jesus alles tut? Ich möchte nur das Aufstehen morgens erwähnen. Da könnte es beginnen. Und zwar jeden Morgen. Wie steht ihr morgens auf? Oh, schon wieder zu spät, ich muss schnell die Kinder fertig machen, ich muss zur Schule, ich muss zur Arbeit und Frühstück reicht heute nicht und schon sind wir frustriert. Bei der DMG haben wir das Vorrecht, egal wie der Morgen beginnt, um 8 Uhr haben wir gemeinsam Andacht, richten uns auf Gott aus, beten und lesen zusammen die Bibel oder ein Missionar berichtet. Das ist so schön, weil das hilft einem, erstmal wieder sich auszurichten. Aber nicht jeder hat das und auch wenn man das in der Arbeit hat, sollte das nicht das Einzige sein. Mein Vorschlag, den Morgen nicht mit Frust, kreisenden Gedanken um mich, den Tag, den Stress, die Angst beginnen, sondern mit Hingabe an Jesus. Mein Pastor, bei dem ich gelernt habe, hat mir das beigebracht. Jeden Morgen zuerst zu sagen, danke Herr, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du mein größtes Problem gelöst hast. Das Problem, was euch gerade beschäftigt, ist nicht euer größtes Problem. Das größte Problem ist eure Schuld, die euch von Gott getrennt hat. Und wenn ihr Jesus die Tür aufgemacht habt, dann habt ihr das nicht mehr. Dann ist es vergeben und ihr seid versöhnt mit Gott. Danke, dass du in mir lebst. Dass wir das überhaupt mal aussprechen, das ist kein Mantra, wodurch es geschieht, sondern das, was da ist, mache ich mir bewusst, indem ich ihm dafür danke. Und dann zu sagen, ich weihe dir mein Leben. Ich weihe dir heute meine Hände, meine Ohren, meine Augen, meinen Mund, meine Kraft, mein Geld, meine Arbeit, meine Familie. Alles, was ich heute tue, will ich in deinem Namen tun, in dir und bei dir, Herr Jesus. Amen. Es kann auch zu einer Formel werden, aber es kann uns auch helfen, bewusst als Kind Gottes in den Tag zu gehen, der alles in Jesus tut. Unsere Frage heute ist ja, was bleibt? Was ist nicht vergeblich? Und wir sehen, entscheidend ist nicht mein Geld, meine Kraft, meine Ausbildung, nicht die Größe meiner Taten oder Kraft, sondern die richtige Haltung und Motivation. Nicht gute Taten für Jesus tun und dann muss er mir dankbar sein, sondern in Jesus, in seiner Liebe bleiben. Nochmal Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts, was Bestand hat und bleibt. Möchtest du Bleibendes tun in den verbleibenden 350 Tagen dieses Jahres? Soll der Rest des Jahres 2023 wertvoll und nachhaltig sein? Dann lade Jesus in dein Leben ein, erstmals oder ganz neu. Dann soll deine Liebe Jesus gelten, dann soll deine Erfüllung deiner Gedanken vom Wort Gottes kommen und dein Blick zum Reich Gottes gehen. So will ich jeden Tag beginnen und dann leben wir in Jesus und handeln im Namen von Jesus. Dann bleibt von 1 Euro, was ich in Jesus gebe, mehr als von 100 Euro für Jesus. Dann bleibt von einem Becher kaltem Wasser, den ich jemand reiche, mehr als von einer Flasche Champagner. Dann ist es nicht schlimm, wenn deine Kraft klein, dein Geldbeutel leer, deine Gesundheit schwach ist und deine Karriere stockt. Alles, was du in Jesus tust, ist nicht vergeblich. Es hat Auswirkungen auf der Erde, auch wenn dir kein Mensch dankt dafür, wenn es keiner sieht, und wird Auswirkungen im Himmel haben und du wirst dafür belohnt werden. Ich denke an eine alte Frau, als ich als 15-Jähriger meinen ersten Missionseinsatz machte, einen Monat nach Irland mit OM. Und OM verlangte, dass jeder Teilnehmer, glaube ich, für 200 D-Mark, das war also noch in vorsintflutlichen Zeiten, für 200 D-Mark betete, aber wo sollte ich das herbekommen? Und da gab mir eine alte Frau, sie heißt Marie Weineck und ich besuche fast immer ihr Grab, wenn ich in meiner nordhessischen Heimat bin, einen Umschlag mit 100 D-Mark. Boah, das war für mich vor vielen Jahrzehnten der Startpunkt in die Mission. Und das Erlebnis, wo ich gesehen habe, Gott versorgt, ich kann ihn um etwas bitten. Frau Weineck war eine ältere Schneiderin, verwitwet in einem kleinen Geschäft und vielleicht kennt sie niemand. Ich denke an Leonard Strube in der Heimatgemeinde, die meine Frau und mich ausgesandt haben. Ein Mann, der jeden Tag Schmerzen hatte, weil er noch Splitter vom Zweiten Weltkrieg in seinem Körper hatte, vor allem in seinem Kopf, hatte immer Kopfschmerzen. Aber er war für mich so die Güte schlechthin, war Ältester in unserer Gemeinde, war immer für uns Missionare auch später da. Das ist geblieben, dieser Mann. Zwei schwache Menschen mit vielen Auswirkungen. Unter unseren über 350 Missionaren in Afrika, Europa, Asien, Amerika von der DMG gibt es viele, die vielleicht schwächer sind als wir von der Konstitution. Ich denke an zwei, wo der Einsatz ihrer Gemeinden und von uns als DMG und von allen, die für sie gebetet und gegeben haben und sie in schweren Zeiten durchgetragen haben, nicht vergeblich war. Die eine heißt Susanne Stör, die ist in Italien, hatte eine große Lebenskrise, hat in der Krise entdeckt, dass sie malen kann und ist heute so unsere Künstlerin, die ganz tolle Bilder malt, die aber wirklich Aussagekraft hat mit den Texten dazu und ein Klientel, auch Künstlerkollegen in Italien erreicht, die wir nie erreichen könnten. Hätte man da die Hoffnung aufgegeben, könnte sie heute den Dienst nicht tun. Und eine andere Missionarin, denke ich, in Spanien, Kirsten Dollen, die hatte immer eine Berufung fürs Baskenland mit, das vernachlässigste Gebiet in Europa. Ein Teil ist in Frankreich, ein Teil ist in Spanien, eine Sprache, die nichts mit Spanisch und Französisch zu tun hat. Und dann war sie endlich da, hat gearbeitet, dann bekommen sie einen Krebs, wo die Diagnose war, in 6 Wochen bist du tot. Also wurde sie verabschiedet nach dem Motto, die sehen wir nie wieder im Baskenland. Jetzt nach 6 Jahren ist sie zurückgegangen und ist wieder im Baskenland und Jesus hat sie angerührt. Es war nicht vergeblich, dass für sie gebetet und gerungen wurde. Und ich denke, der Matthias hat schon gesagt, an eure Missionare, die auch von der DMG sind, Gerald und Imöke Haupt in Spanien, in Guadalajara im Norden von Madrid oder auch Michael und Heide Richter in der Toskana. Die Haupt sind inzwischen Leiter ihrer Partnermission in Spanien. Einer unserer größten Partner in Spanien haben da viel Verantwortung. Das wäre vielleicht nicht gekommen, wenn ihr sie nicht durchgebetet hättet. Ihr habt Anteil an der Frucht, eure Gaben und Gebete sind nicht vergeblich. Richters dienen in Italien Menschen, die müde, erschöpft, ausgebrannt sind und können dadurch Menschen dienen. Und eure Gebete haben auch dazu beigetragen, dass wir als DMG Nachfolger für Richters gefunden haben, wenn sie wahrscheinlich im Sommer nach Deutschland gehen, um langfristig auch in der Nähe ihrer Tochter Anne zu sein und des Schwiegersohns Nico, die ja ein kleines Kind haben, die an Mukoviszidose erkrankt ist. Vielen Dank für eure Gebete und Gaben für Haupts und Richters. Und dann habe ich mir hier Sophie in Südafrika geholt, vorne am Tisch, und den Noah in, wo ist der Noah? In Kanada, und habe gehört, dass der Noah auch ein kleines, großes Wunder ist, dass er so gesund ist, um das zu machen. Eure Gebete für die beiden sind nicht vergeblich. Und dann sehe ich den Tobi, dass du heute hier sitzt und schon lange wieder hier sitzt, ist für mich ein Wunder. Ich weiß nicht, wie viele von euch, als deine Erkrankung ausbrach, daran geglaubt haben, obwohl sie gebetet haben. Eure Gebete waren nicht vergeblich. Unsere Gebete sind auch dann nicht vergeblich, wenn Jesus anders erhört, als wir es wünschen. Aber immer wieder ist er so gnädig, um uns zu zeigen, wo wirklich auch Gebete sichtbar erhört werden. Denkst du, wer bin ich schon? Das haben Marie Weineck und Leonard Strube, Susanne Stör, Kirsten Dollen früher auch gedacht. Ich habe nur eine kleine Kraft, wenig Geld, aber was ich habe, vertraue ich Jesus an. Und ich habe gesagt, Matthäus 25 ist erschreckend, aber es hat auch den schönen Teil, Matthäus 25, Vers 37 bis 40. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, vielen Fremden in unserem Land, und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König Jesus wird antworten und zu ihnen sagen, was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wer etwas in Jesus tut, der zählt das nicht auf. Der weiß das später gar nicht mehr alles, aber Jesus weiß es. Was du nämlich in Jesus und nicht für Jesus tust, wird so selbstverständlich und normal, dass du es sogar vergisst, denn es geht dir in Fleisch und Blut über, weil in Jesus sein ist eine Identität. Für Jesus etwas tun ist eine Tat. Wenn man für Jesus etwas tut aus eigener Kraft, dann kann man alles aufzählen. Ich habe so viel Geld gespendet, ich war jedes Jahr Weihnachten im Gottesdienst und so weiter. Aber in Jesus ist es anders. Du sorgst wie selbstverständlich für den Blumenschmuck im Gottesdienst. Ich hatte das aufgeschrieben, ich hatte gehofft, es steht hier was, sonst kann ich das Beispiel nicht bringen. Du reinigst vielleicht die Toiletten jeden Sonntag, du machst Musik im Gottesdienst, du holst Leute ab, die kein Auto haben oder besuchst sie, du ermutigst Kollegen, die es schwer haben, du erzählst anderen ganz natürlich von Jesus. Und wenn dich jemand am Ende der Woche fragt, was hast du für Jesus getan, dann weißt du es gar nicht, ich habe einfach mit Jesus gelebt. Wahrscheinlich fällt es dir gar nicht mehr auf und du hast schon wieder vergessen. Wenn du es aber in Jesus getan hast, wird es auf dieser Erde Auswirkungen haben, und du wirst im Himmel dafür Lohn erhalten. Wir brauchen also nicht auf einen Wow-Effekt warten, dass die ganze Welt das sieht und uns umarmt. Für die Frucht sorgt Jesus selbst, wenn für uns unser Tun gar nicht der Rede wert ist. Manchmal sehen wir die Früchte gleich. Du erzählst jemand von Jesus und er bekehrt sich auf der Stelle. Kommt ja vor, Gott sei Dank. In vielen anderen Ländern viel mehr als bei uns. Manchmal sieht man die Früchte etwas später. Und hier habe ich ein schönes Beispiel von einem Missionar, der ist schon verstorben, aber ich fand das so nett, habe ich mir aufgehoben. Der hat Monat für Monat, Woche für Woche Radiosendungen in Spanien gemacht, der Juan Camafort. Glaubt ihr, dass die Leute das Radio einrennen und ihm sagen, wie toll? Wahrscheinlich hat er nie eine Rückmeldung erhalten. Und ich lese mal im Original, weil das so nett ist. Lieber Bruder Gerald, gestern durfte ich etwas erleben, was ich unbedingt zum Dank mitteilen möchte. Wie es hier so üblich ist, war ich am frühen Morgen die Zeitung, meine Baguette kaufen. Hier muss man sonntags beides im gleichen Laden kaufen. Nun komme ich aus dem Laden und da steigt aus dem Auto ein Ehepaar, die mich anspricht. Sie wollten schon lange mit mir reden und mir Danke sagen. Wofür, fragte ich. Ja, das war vor ein paar Wochen bei meiner Radiosendung, wo ich über die Kraft der Versöhnung gesprochen habe. Mann und Frau lebten etliche Jahre in einem Streit. Nun, noch in der Sendung, haben sie beide auf einmal eingesehen, wie töricht sie sind und sich gegenseitig um Vergebung gebeten und sich versöhnt. Falls das auf jemand von euch zutrifft, wäre eine Idee, das heute zu tun. Nun sagte mir der Mann, wir haben das jahrelang nicht mehr getan. Ich fragte, was denn? Ja, dass wir zusammen wohin fahren. Nun fragte ich sie, ob sie sich nicht auch mit Gott versöhnen wollten. Da waren sie ganz überrascht. Warum denn, ob sie auch mit Gott Streit hätten? Ich erklärte ihnen von Jesus und sein Versöhnungswerk und was sie tun sollten. Wir wollen uns dann treffen, um weiter darüber zu sprechen und sie in die Gemeinde zu führen. Manchmal hören wir lange nichts und dann hören wir sowas. Manchmal sehen wir die Auswirkungen viel später, wie die alte Oma, die für einen College-Studenten in den USA gebetet hat. Das war in den 60er Jahren, der hieß George Werver. George Werver hat dann mit einem anderen zusammen OM gegründet, das Missionswerk, wo viele von uns von der DMG die ersten Missionsschritte gemacht haben und wo zigtausende junge und weniger junge Menschen in den verschiedensten Ländern schon waren. Und schließlich, manchmal seht ihr die Erhörung eurer Gebete auf dieser Erde nie, wie dieses Ehepaar, und das ist eine wahre Geschichte, von dem ich gehört habe, wo sich alle ihre Kinder erst nach ihrem Tod bekehrt haben. Es ist nicht vergeblich, auch wenn du es nicht siehst, was Jesus daraus tut. Ich möchte euch am Schluss eine Geschichte als Ermutigung erzählen. Ich habe hier den Zeitungsartikel, ist auch schon 17 Jahre alt, aber den habe ich aufgehoben und bringe den heute als Beispiel, weil er mir so gefällt. Nach einer Flutkatastrophe in Südasien vor 17 Jahren starben viele Menschen, aber viele wurden gerettet, auch Baby 81. Es wurde so genannt, weil es nach der Katastrophe als 81. Patient in das Krankenhaus in Kalmunai auf Sri Lanka gebracht wurde. Die Eltern waren aber verzweifelt, denn 9 Frauen hatten behauptet, der 3,5 Monate alte Abilas, der die Flutwellen wie durch ein Wunder überlebt hatte, sei ihr Kind. Wahrscheinlich haben die alle ihr Kind verloren und wollten jetzt alle das Kind. 7 Wochen kämpften die Eltern um ihr Kind und dachten sicher oft, es ist vergeblich. Schließlich wurde doch durch einen DNA-Test belegt, dass Sunita und Murugapalli die Eltern von Baby 81 sind. Was ist dein Baby 81 oder Baby 2023? Wofür hast du die Hoffnung fast aufgegeben, dass sich deine Eltern, deine Kinder oder deine Freunde von Jesus erretten lassen? Betest schon so lange, aber siehst noch nichts. Dass du dich mit einem bestimmten Menschen wieder versöhnen kannst, es geht schon Jahre, aber ihr sprecht nicht zusammen. Dass du wieder gesund wirst, dass du wieder Arbeit findest, dass dein Leben wieder auf festen Untergrund kommt, wieder Beine gewinnt. Bitte, bitte lass den Mut nicht sinken und lasst uns einander helfen, in solchen Situationen, wenn wir merken, der andere will den Mut sinken lassen, weil es alles vergeblich zu sein scheint. Und dann können wir uns mit diesen Worten in Wort und Tat ermutigen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum seid fest, unbeweglich. Das bedeutet, bleibt auf dieser biblischen Wahrheit. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. In allem seid flexibel, aber bleibt auf dieser biblischen Wahrheit und lasst euch das durch nichts rauben. Darum seid fest, unbeweglich und überströmend im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Ich möchte beten. Herr Jesus, wenn einer hier ist, der die Hoffnung aufgegeben hat, bitte ich dich, dass du sie oder ihn ermutigst, durch jemand anders oder einfach direkt, dass er sieht, es war nicht vergeblich, auch wenn er noch nicht die Auswirkungen seines Einsatzes, seiner Opfer, seiner Gebete spürt oder alles schlechter geworden zu sein scheint. Jedes Gebet, was wir in deinem Namen tun, jede Tat, die wir in dir tun als deine Kinder, wird Frucht bringen und uns in der Ewigkeit belohnt. Bitte richte unseren Blick auf dich und hilf uns, dass wir einander dabei ermutigen. Und wenn noch eine Person hier ist, die dir noch nicht die Tür für ihr Leben geöffnet hat, dann schenk, dass sie oder er, ob jung oder alt, das heute tut und im Gebet dich in ihr Leben einlädt und dir die Tür öffnet und mit dir in dir lebt. Ich segne die ganze Gemeinde, meine Geschwister hier und bitte dich, dass auch alles, was in diesen Räumen geschieht, viel Frucht bringt und dir Ehre macht und die ganze Stadt Bad Rappenau und die ganze Umgebung dadurch gesegnet wird. Amen.